Seit den 70er Jahren gibt es in Coubertin ein drastisches Waldsterben. Der Regen erreicht einen pH-Wert von 4,7. Gerade jetzt, und da kann man sehen, was uns im Bergland Schweiz blüht, ist Coubertin riesigen Erdrutsch ausgeliefert. Sollte ein Ammoniak- oder ein Chlortank beschädigt werden, muss man mit unvorstellbaren, katastrophalen Folgen rechnen. Rechtsextreme Politiker, die bürgerliche Regierung und die marionettenhaften Bürgermeister geben leere Versprechungen. Sie decken die Industrie, sie blockieren die Umweltanalyse und sie offerieren neuerdings Umsiedlungsaktionen für die Anwohner, weil sie einfach Klagen satt haben. Umsiedlung als Endlösung Coubertin und als Grünlicht für Produktion, befreit von jeglicher Moral. Coubertin, das ist das extremste Beispiel. Doch schon seit langem klagen andere Städte über ihr eigenes kleines Coubertin. Die Unterschiede sind nur graduell. Ich höre jetzt Radio Lora auf 104,5 MHz mit der Sendung Kolonialismus mit dem heutigen Thema Brasilien. Ich möchte jetzt noch schnell auf die Monokulturen und den Pestizideinsatz in Brasilien eingehen. Dana hat euch ja erzählt, wie das mit dem Alkoholprogramm aussieht. Und ein sehr grosser Teil von Brasilien ist heutzutage eine Agrarwüste geworden. Das heisst, Monokulturen, die man schaut, ohne ökologische Vielfalt und mit dem Verlust von der natürlichen Bodenfruchtbarkeit. Rodungen von riesigen Gebieten, von Urwald, hat Erosion zur Folge. Der Wind fegt viermal schneller aus Gebiet. Das Land ist jetzt Frosteinbrüche ausgeliefert. Und die massive Sonneneinstrahlung trocknet den Boden aus. Die Wüste breitet sich aus. Die Opfer sind natürlich die ehemaligen Kleinbauern, sie sind vertrieben und finden sich in den Slums, brasilianisch Favelas, wieder. Der Teufelskreis von Pestizid und Schädling. In den unberührten Tropen brechen eigentlich nie Schädlingsplagen aus, weil die natürlichen Feinde und Konkurrenten die Schädlinge dezimieren. Das Schädlingsproblem gibt es also erst in Brasilien seit dem Eingriff des Menschen. Jedes Jahr gibt es etwa 22 neue Schädlingsarten. Je mehr Pestizid eingesetzt wird, desto mehr Schädling gibt es. Es klingt zwar absurd, aber es ist so, dass die natürlichen Feinde von einem Schädling in geringer Anzahl auftreten als Schädling selber. Es sind meistens grössere Viecher und so. Die Feinde gehen also zuerst zugrund, weil sie weniger sind. Und nach einer saisonellen Ausrottung der meisten Schädlinge kommen die Überlebenden zurück und breiten sich jetzt, ungestört von der Feindung der Konkurrenten, rasant aus. 1980 sind in Brasilien 85 Millionen Kilogramm Giftsubstanz auf den Feldern gelandet. Brasilien ist für die internationale Pestizidproduktion ein Buffer, ein Ausweichsmarkt und ein Zusatzgewinnmarkt. Riesige Reklameschilder, TV-Spots über Pestizide verführen die Bauern. Ein schweizerischer Chemiemulti hat sogar die Idee gehabt, den Hausfrauen Chemiemüsterli ins Haus zu schicken. Die Bauern sind meistens Analphabeten, ungebildet und sind sehr leichtgläubig. Matatudo, das bringt alles um, das gehört zum Liebsten. Ich habe gehört, wie ein Vater seinem Sohn das tödliche DDT auf den Kopf geschmiert hat. Es tötet Viecher, also auch uns, hat er gemeint. Die Bauern bekommen falsche Anleitungen. Sie verwenden Gift in rauen Mengen. Und was sie verwenden, welche Pestizide, die sind bei uns so längstens verboten. Eben zum Beispiel DDT. Wie gesagt, Brasilien ist der Ausweichsmarkt. Wenn es da nicht mehr geht, kannst du einfach runter deinen Scheiß verkaufen. Die Arbeiter, unter ihnen auch viele Kinder auf den Monokulturen, arbeiten ohne jeglichen Schutz. Jeder und jede zweite leidet an chronischen Vergiftungen. All das aber sichert der Chemiekonzern, vor allem deutschen, schweizerischen und amerikanischen Multis, einen maximalen Gewinn, nämlich 90 Millionen US-Dollar pro Jahr. Ich will schon auf ein anderes Thema eingehen, nämlich die Wasserkraft. Seit dem Militärputsch 1964 hat sich die Kapazität der Wasserkraftwerke versechsfacht. Bis zum Jahr 2000 sollten alle Seitenarme vom Amazonasfluss gestaut werden. Ein gespenstisches Szenario. Wieso? Für wen? Für die Zivilbevölkerung? Ja, komm, die haben eh keinen Anschluss. Ihr Anteil am Gesamtverbrauch ist in der letzten Zeit auf weniger als ein Viertel gesunken. Die Stauung von einem Fluss hat die komplette Änderung oder Zerstörung von der Tier- und Pflanzenwelt zur Folge. Zum Beispiel Fische wie Piranhas breiten sich aus. In vielen Stauseen faulen das Wasser. Malaria ist neuerdings wegen der Stausee wieder ein grosses Problem. Ebenso wie Krankheit Elefantitis und andere grässliche Krankheiten. Stauseen sind einfach Seuchenherd. Die Anwohner der Flüsse, darunter viele Indios, werden enteignet, vertrieben. Die Direktion lässt das Wasser ab, wenn es ihr passt. Die entwurzelten Menschen werden kaum oder überhaupt nicht entschädigt. Brasilien ist in den exklusiven Club der grossen Aluminiumproduzenten der Welt eingetreten, hat der Minister für Energie stolz verkündet. Darum wird gestaut, um den Fabriken, vor allem Aluminiumwerken, um die versorgen mit spottbilligem Strom. Zum Beispiel das Aluminiumwerk Alumar vergiftet die umliegenden Flüsse völlig. Natürlich damit auch die Indios. Und stößt neben extrem viel Schwefeldioxid das hochgiftige Fluorwasserstoff aus. Fluorwasserstoff, der absolute Tod von jeder Vegetation. Alumar füllt alle drei Jahre Speicherseen mit einer halben Million Tonnen Chemieabfall. Das Risiko besteht, dass die Becken einmal lecken oder durchbrechen. Die Folgen werden unvorstellbar. Die Ausbeutung der Wasserressourcen. Und das bringt uns zum wahrscheinlich tragischsten Kapitel der Umweltzerstörung in Brasilien. Ist ein Mitgrund für die Erschliessung des Amazonas-Urwald. Die Ausbeutung der Holzressourcen, Ausbeutung der Bodenschätze und Platzbeschaffung für Viehfarmen, natürlich für Hamburger Multis und so, das sind Gründe für die grausame, rasante und unkontrollierte Abholzung oder Brandrodung von einem Wald, der in 100'000 Jahren ein einzigartiges Klima geschaffen hat. Jährlich werden etwa 30'000 Quadratkilometer abgeholzt. Der Rhythmus nimmt ständig zu, mit der Technologie. Das menschliche Elend im Amazonas kennt keine Grenzen. Volkswagen do Brasil. Volkswagen hat Sklaven. Haben richtig gehört, Sklaven im klassischen Sinn, wofür sie Gebiet rodet. Sie sind bewacht von Pistoleros, von Wächtern mit bewaffnet und werden abgeknallt, wenn sie abhauen. Ebenso werden noch heute Indios abgeknallt, weil sie sich wehren, wie die letzten Reservoirs abgeholzt werden. Indios haben in Brasilien kein Recht. Rechtlich ist jeder oder jede Indio in Brasilien minderjährig. Nach inoffiziellen Informationen ist heute 50% vom Amazonas abgeholzt. Die Hälfte vom Amazonas ist weg. Und nach ebenso inoffiziellen Schätzungen wird Amazonas in 8 Jahren verschwunden sein. Von jetzt in 8 Jahren ist Amazonas weg. Was drastische Veränderungen vom Klima zur Folge haben werden, nicht nur in Brasilien, sondern global. Ich höre jetzt Lora auf 104,5 MHz mit der Sendung Kolonialismus mit dem heutigen Thema Brasilien. Jetzt haben wir den Gast Gideon im Studio. Der Gideon ist aus Salvador. Salvador ist die Hauptstadt des brasilianischen Staat Bahia. Er kommt aus einer armen Bauernfamilie und hat sich hochgearbeitet. Er ist jetzt Zeitungs- und Fernsehjournalist und ist in einer leitenden Position im Kulturministerium von Bahia. Ich möchte jetzt einige Fragen einstellen. Der Bernard wird es für uns übersetzen. Gideon, wie ist es möglich, dass Brasilianer sich nicht gegen die Politik der Regierung und gegen die Hegemonie der Ersten Welt wehren? Wieso liegt so ein riesiges revolutionäres Potenzial einfach brach?
Bon. Je pense que c'est extrêmement difficile de parler sur cette question. Mais j'étais en train de réfléchir et je pense aujourd'hui que ces problèmes au Brésil sont le résultat de plusieurs mécanismes de contrôle créés pendant 4 siècles par des classes dominantes. Par exemple, un mécanisme le plus évident, c'est la difficulté d'un Brésilien pour arriver aux études et surtout finir des études au Brésil. Ça, c'est clair. Par exemple, jamais au Brésil, un gouvernement a donné une véritable importance à l'éducation du peuple. Ça, on peut vérifier par tous les moments de la rue, des gens qui sont dans la rue, des enfants qui sont dans la rue, des gens quand on va dans un bureau. Par exemple, les meilleures écoles au Brésil sont privées. D'autre part, il faut, je pense, parler de l'existence d'une religiosité aveugle au Brésil. C'est une religiosité qui se passe là-bas d'une façon extrême. Ça veut dire que cette religiosité, elle apporte un sentiment aux gens d'amener la responsabilité sur la réalité amer ou favorable, c'est toujours le Dieu qui a cette responsabilité dans la main. Jamais le peuple. Je pense aussi qu'aujourd'hui, on peut ajouter à ces rôles de la manque d'éducation, la question de la religiosité. Un rôle très, très important, comme on dit, du véhicule des mass médias. Les mass médias aujourd'hui au Brésil, ils travaillent pour des classes dominantes, bien sûr, parce qu'ils sont soutenus pour des groupes étrangers, des gens d'étrangers qui sont en train de, là, de faire des recherches, ils sont en train d'échanger des choses. Mais aujourd'hui, nous avons chaque fois plus des gens qui développent une mentalité de créer des mythes au Brésil. Par exemple, toujours, on veut que les mass médias travaillent pour faire créer la personnalité qui peut résoudre des problèmes. Jamais le peuple a cette idée qu'il peut résoudre quelque question. C'est toujours quelqu'un d'autre qui va résoudre la question. En résumé, l'homme brésilien, à mon avis, ne se sent pas responsable pour sa situation. Exactement au contraire. Il, comme la classe dominante veut, il veut qu'il fasse une chose. Bon, je ne suis pas responsable. C'est Dieu le responsable. C'est le président le responsable. C'est le ministre responsable. Pas moi.
Also, ich tue noch jetzt rasch übersetzen, was da der Gideon erzählt hat. Er hat das Ganze im Prinzip folgendermaßen dargestellt. Er hat gesagt, dass dass das revolutionäre Potenzial brachliegt hätte, zurückgeführt auf drei kontrollierende Mechanismen, die das Ganze ja, zu dem geführt haben. Es ist ja so, dass in den letzten vier Jahrhunderten von der dominierenden Klasse die Mechanismen sind geschaffen worden. Ein erster Mechanismus ist, dass ein gewöhnlicher, ja, einer von der Strasse in Brasilien keine normale Schulbildung oder ein Studium machen kann. Also er kann schon, wenn er will oder Zeit hätte. Aber er muss ja immer zuerst für sein tägliches Brot schauen. Und es ist einfach praktisch unmöglich, dass ein Kind von der Straße, und das sieht man schon nur dort, Kinder in Brasilien sind immer auf der Straße, versuchen ihr Geld zu verdienen, dass man die einfach praktisch nicht dazu bringt, eine Schule zu machen. Die Schulen wären schon vorhanden, aber da braucht es so Geld dazu und das haben sie nicht. Die guten Schulen sind private Schulen, dort kommt man sowieso nicht hin. Und ein weiteres Fakt ist, dass die Regierung die Schulen gar nie unterstützt hat. Jetzt zum Beispiel fragt ihr euch vielleicht, wieso ist der Gideon überhaupt dazu gekommen, Journalist zu werden, er als Bauer. Er hat extrem müssen arbeiten. Er hat den Tag durch geschafft auf der Straße, hat irgendwo Geld verdient und hat es nachgelehrt. Er hat eine harte Zeit müssen durchmachen, für das er überhaupt mal zur Bildung ist gekommen. Als zweiter Mechanismus hat er erwähnt, die blinde Religiosität der Leute, wo die Religiosität auf dem Katholizismus gründet in Brasilien. Die Verantwortung für eine bittere und schlechte Realität wird immer Gott zugeschoben. Immer Gott ist die Schuld. Und die Kirche tut irgendwie die Leute dort nicht unterstützen, ja, in selbstständigem Denken oder so. Es war ja bis jetzt immer so, dass die Kirche, und das muss man sehen, und die Regierung zusammenspannen. Also die Kirche ist der Regierung natürlich sehr zu Hilfe gekommen, wenn sie einen Gott geschaffen hat, der alle Verantwortung übernimmt. Ein dritter Mechanismus, ein moderner Mechanismus, sind heute Massenmedien. Die dominierende Klasse und Massenmedien sind in den Händen von denen, hat eine irrsinnige Macht mit denen, weil die Leute dort in Brasilien unbildet sind, haben sie mit diesen Massenmedien irrsinnig viel Einfluss. Und es werden immer wieder Mythen geschaffen mit diesen Massenmedien. Es werden zum Beispiel ein Präsident im Fernsehen geschaffen oder gezeigt, wo wird uns alle Probleme lösen können. Also man tut so Personen schaffen, wo ein Mythos darum gewoben wird, dass die werden alle Probleme lösen können. Auf einen Nenner gebracht, der brasilianische Bürger fühlt sich nicht verantwortlich für seine Situation. Entweder Gott oder ein Präsident oder irgendjemand anders nimmt es ihm ab.
Ja, danke.
Tudo que move é sagrado e remove as montanhas com todo cuidado, meu amor. Enquanto a chama arder, todo dia te ver passar, tudo no azul pintado pra durar. Abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou. A estrela caiu do céu, o pedido que se pensou, o destino que se cumpriu de sentir teu calor e ser todo. O amor é sagrado e o fruto do trabalho é mais que sagrado, meu amor. A massa que faz o pão vale a luz do teu suor. Lembra que o sono é sagrado. O tempo acordado de viver, no inverno te proteger, no verão sair pra pescar, no outono te conhecer, primavera poder gostar, no estio me derreter, pra na chuva dançar e andar junto.
J'aimerais bien faire une remarque parce que je n'accepte pas bien qu'on utilise le mot catholicisme ici, parce que je parlais de la question de la religiosité. C'est la religiosité au Brésil, c'est une chose très très compliquée. On ne peut pas discuter d'une façon très simple comme ça. Il faut une émission tout à fait spéciale pour discuter ces problèmes.
Gideon hat jetzt da gerade gross protestiert dagegen, dass ich voran irgendwie die Religiosität auf Katholizismus zurückgeführt habe. Er findet, die Religiosität ist so ein extrem kompliziertes Thema. Er findet, das braucht eine Sendung allein. Wir können das nicht einfach so rasch kurz hier behandeln. Was ich da gemacht habe, sei eine Simplifizierung. Das ist kurz das, was er gesagt hat.
Okay, Bernhard, ich möchte noch schnell, damit man eine grobe Ahnung hat, um was es geht im Katholizismus, du musst ein paar Worte sagen. Es gibt in Brasilien extrem beeindruckende Pfarrer, die unglaublich starke soziale Arbeit leisten. Ich habe einen getroffen, der mir gesagt, auf der einen Seite von seinem Bett steht das Kapital und auf der anderen die Bibel. Sie arbeiten an der Basis in der Favelas, in den Slums, und ist echt beeindruckend. Natürlich demgegenüber stehen die Konservativen, die am Kapital ergeben sind. Wir kommen jetzt zur zweiten Frage an Gideon. Brasilianer haben im Allgemeinen sehr selten ein ökologisches Bewusstsein. Klar, sie haben ja viel unmittelbarere Sorgen. Hunger und so. Wie steht es aber mit der grünen Bewegung? Was macht zum Beispiel der ehemalige Guerillakämpfer und Nationalheld Gabeira? Der Gabeira ist der jetzige Präsident der Grünen Partei.
C'est très. Je dis que j'aimerais bien remarquer une fois que la question de l'éducation, je trouve que c'est la plus importante qu'on doit. Des gens du monde développé doivent regarder. C'est une question très très touchante au tiers-monde. Je trouve que c'est la question plus importante parce que
Nous pensons aussi au Brésil, qui c'est d'après l'éducation qu'on arrive à faire quelque chose pour notre pays, pour notre peuple, on peut changer quelque chose. Et bon, je pense que c'est une utopie, vraiment une utopie, penser que des gens qui n'ont pas le droit, l'opportunité d'avoir l'éducation, et aussi manger, que ça c'était la question très très importante, manger. Des gens qui n'ont pas éducation et la nourriture peuvent penser à des questions comme par exemple des questions écologiques. Ça c'est très difficile. Nous avons aussi des choses comme ça au Brésil, mais nous avons surtout d'autres problèmes qui touchent plutôt à la peau. Par exemple, l'homme, comme au Brésil, il regarde dans la vie aujourd'hui, où il essaye de regarder la vie comme toujours, tous les moments, chaque seconde, comme une façon comme de trouver, il veut trouver une manière de survivre. Ça, c'est la chose plus importante. Alors, il y a un groupe de gens, des intellectuels dans la presse qui font quelque chose pour l'écologie. Par exemple, une ville comme Salvador, à Bahia, nous avons 4-5 groupes écologiques qui font des journaux, qui luttent et qui sont là en train d'inviter des gens pour discuter des questions, qui font un travail de base avec des communautés, des quartiers, des favelas, pour discuter la question de la pollution, des questions des conditions de vie. Mais ça ne marche pas bien parce que nous avons quand même des publicités, mais nous avons aussi une structure qui est plus forte, qui, comme on dit ça, qui, je ne sais pas si le mot c'est étouffé, ce n'est pas bien, et qui ne permet pas que ces groupes deviennent grandes choses. Parce qu'il y a toujours d'autres sujets qui sont plus importants à résoudre, la vie. Alors, je trouve que c'est parmi ces intellectuels, nous avons partout les endroits du Brésil. Et bon, d'entre ces intellectuels, nous pouvons trouver Fernando Gabeira. Fernando Gabeira, qui c'est un homme très très important, un journaliste qui a écrit plusieurs livres sur des questions des relations du Brésil avec nous-mêmes. Et maintenant, il est le président du Parti Vert. Et il fait un travail, lutte ces moments-là pour faire l'existence du Parti Vert partout le Brésil. Mais ça, c'est très difficile. Et il faut l'argent. L'argent est chez les partis qui ont beaucoup de l'argent, qui appartient à la classe dominante. Et alors, il faut toujours, pour participer d'une élection, et il faut s'attraper à d'autres partis. Par exemple, la dernière élection au Brésil, le Parti Vert a dû attraper au Parti des Travailleurs pour faire quelque chose. Et comme ça, je trouve que c'est très difficile. Mais je trouve qu'il y a une action du Parti Vert. Gabeira, il va par tous les partis du Brésil qui nous avons des problèmes, bien sûr, des forêts qui sont mortes, des rivières qui sont mortes. Mais c'est encore une action très, très petite, mais très importante. Ce n'est pas facile de faire une confrontation avec des intérêts des multinationaux qui sont au Brésil. Ce n'est pas facile de faire une confrontation avec la classe dominante qui veut quelquefois plus développer le Brésil, coûte qui coûte. C'est très difficile de confronter les gouvernements. Par exemple, à ce moment, Gabeira, il fait un lancement, il vient de faire un livre au Brésil sur la question de la contamination, l'accident radioactif que nous avons eu à Goiânia, l'État central du Brésil. Par exemple, il fait un livre, il faut remarquer, la presse, presque personne dans la grande presse du Brésil a parlé de la responsabilité de cette chose-là incroyable qui est arrivée au Brésil, qu'on a appelé maintenant des Goianobil. Ça, c'est incroyable. Et bon, Gabeira, maintenant, il est là, il a fait un livre, il va dénoncer des responsables. Mais il va dénoncer dans un livre. Mais la grande presse, la télé, la mass-média, Tout le monde regarde ça. Ce sont 40 millions de personnes par jour qui regardent la télé. Ils ne vont pas savoir. Personne n'a dit exactement c'est lui-là, c'est là, c'est ici qu'il est responsable pour cela. Personne n'a dit. Mais Gaber, il fait une action de travailler et de conscientiser. Je trouve que ça, c'est très important. Je trouve que Gaber, c'est un homme, et un homme très important pour développer à partir de ces moments, à partir de l'accident de Goyane, à partir d'autres accidents comme, que nous avons à Coubatan, la mort de plusieurs petites rivières que nous avons qui sont en train de mourir au Brésil. Gaber, des gens commencent à se toucher pour ces choses-là. Et je trouve que dans un procès de conscientisation, le Parti Vert, Gaber, et il est un homme, bon, que je trouve qu'à cause de la mentalité du Brésil, il faut qu'on devienne une personne importante. Il est déjà une personne importante, respectable. Je trouve qu'il est très, très important.
Also ich muss jetzt da ein kürzer werden, weil es ziemlich lang war, was der Gideon da gesagt hat, aber ich versuche gleich auf die wichtigsten Punkte einzugehen. Also er hat einfach mal damit angefangen, noch einmal darauf hinzuweisen, wie wichtig das eigentlich Bildung ist für die Leute und dass es eine Utopie zu denken ist, dass Leute, die um ihre Bildung und vor allem auch um ihren Hunger zu kämpfen müssen, dass die an ökologische Probleme können denken können. Das liegt einfach nicht drin, das geht irgendwo ein bisschen zu weit. Das geht zu wenig an die Haut. Der Mann und die Frau auf der Straße müssen einfach zuerst mal nach Überlebensmöglichkeiten suchen und können sich nicht um ökologische Probleme kümmern. Es gibt aber wenige Intellektuelle, die sich in der Presse und anderen Orten engagieren für diese Probleme. In Salvador, wo der Gideon ist, zum Beispiel, werden kleine Zeitungen rausgegeben. Oder in den Zeitungen werden zum Teil Artikel geschrieben, man tut Diskussionen organisieren. Aber das Ganze funktioniert irgendwo gleich nicht gut, weil im Grossen und Ganzen man gleich immer wieder auf die gewöhnlichen Probleme zurückkommt. Oder Journalist in Brasilien muss zwischendurch für seinen Hunger schauen. Oder? Und unter diesen Journalisten ist zum Beispiel der Fernando Gabeira. Das ist ein ziemlich bekannter Mann in Brasilien. Der ist der Präsident von der Grünen Partei und ja, ist der Chef von dieser kleinen Bewegung. Das ist wichtig, die Grüne Partei, aber sie bleibt einfach noch eine kleine Bewegung, weil sie ziemlich viel gegen sich hat. Das ist auch eine Bewegung, die nicht viel Geld hat und wo muss im Prinzip kämpfen gegen die dominierende Klasse, wo alles Geld hat, wo das Land entwickeln will, wo Industrien ins Land bringen will. Sie ja, hat Multis, die Internationalen und die im Land gegen sich, die sich natürlich wehren gegen jemanden, die Industrie irgendwie in ihrer Bewegungsfreiheit einschränken. Und damit hat sie auch die Regierung gegen sich. Etwas ganz Wichtiges, was der Gabeira jetzt gemacht hat, ist ein Anfang ihrer Bewegung, ist, dass er zu dem Unfall, zu dem radioaktiven Unfall in Goiama, wir nennen das Goiama jetzt schon Goianobil, weil es ist extrem schlimm, was dort passiert ist. Es ist so neben Tschernobyl der zweitschlimmste Unfall, den es gegeben hat in der radioaktiven Katastrophe. Dass in der Regierung und sonst überall niemand darauf aufmerksam gemacht hat, wer überhaupt verantwortlich ist. In der grossen Presse hat nie jemand gesagt, wer eigentlich verantwortlich ist für das Ganze. Und er schreibt jetzt ein Buch über das, wo er die Wahrheit ein bisschen an den Tag bringen will. Der Gabeira ist also wichtig für den Anfang von einem Bewusstmachungsprozess, dass irgendwie die ökologischen Probleme ernst genommen werden, dass gezeigt wird, wer eigentlich verantwortlich ist für das Ganze. Er hat also, das sagt der Gideon, eine sehr wichtige Rolle im Anfang von diesem Prozess. Und weil er auch eine bekannte Person ist, wird er vielleicht auch Chancen haben, dort Erfolg zu haben.
Okay, wir hören jetzt von der Gruppe IRA. IRA heisst Wut auf Portugiesisch. Das Lied Dias de Luta, Tag vom Kampf.
depois de muito tempo fui entender aquele homem. Eu queria ouvir muito, mas ele me disse pouco. Quando se sabe ouvir, não precisam muitas palavras. Muito tempo eu levei pra entender que nada sei, que nada sei. Só depois de muito tempo comecei a entender como será meu futuro, como será o seu. Se meu filho nem nasceu, eu ainda sou o filho. Se hoje canto essa canção, o que cantarei depois? Cantar depois.
Okay, wir kommen jetzt zum letzten Teil von unserer Sendung mit einer Frage, die uns sehr am Herzen liegt. Wir in der Ersten Welt tragen ganz klar eine grosse Hauptschuld am Elend der Dritten Welt. In dieser Sendung haben wir euch jetzt bombardiert mit lähmenden und erschreckenden Fakten. Lähmung ist aber nicht das Ziel. Darum frage ich dich, Gideon, was willst du uns? Du bist ein Intellektueller aus der Dritten Welt. Was kannst du uns sagen? Was können wir machen?
Bon, je pense que c'est déjà clair que la responsabilité, pas totale, mais pour une grande partie, ou la plus grande majorité des choses qui arrivent au tiers-monde, c'est de la structure internationale créée et soutenue par le monde développé. À mon avis, la chose plus importante, c'est de conscientiser des gens du monde développé, des gens qui sont dans la rue. Bon. J'aimerais bien voir dans la télé, dans le cinéma, des pubs en demandant le boycott de certains produits, comme ils ont déjà fait pour d'autres parties du monde. J'aimerais bien voir des populations du monde développé exiger une action directe des entreprises suisses, par exemple, qui travaillent au Brésil, pour donner l'argent à des projets de récupération des forêts et des rivières au Brésil. Bon. Il faut dire que des rivières et des forêts au Brésil sont en train de mourir, soit à cause de l'action irresponsable de l'homme, soit à cause de la pollution. C'est tout.
Er hat nochmal wiederholt, dass eigentlich klar sei, dass die Verantwortung für das, was in der Dritten Welt passiert, in den internationalen Strukturen liegen, erhalten und unterstützt werden von der entwickelten Welt. Und der Gideon würde es gerne sehen, dass man bei uns im Kino, im Fernsehen, in den Beizen zu Boykotten auffordert, wie man das auch schon für andere Länder gemacht hat, einfach zu Boykotten von Produkten und so, dass man zu dem auffordert. Und er fände es auch gut, wenn man unsere Unternehmen hier von der ersten Welt würde ich dazu auffordern, die Unternehmen, die dort tätig sind, dazu auffordern, Geld zu spenden an Projekte, wo Wälder gerettet werden oder vor dem Absterben gerettet werden, wo für vergiftete Flüsse, wo man versucht, vergiftete Flüsse zu retten, weil fast praktisch jeder Fluss dort unten oder irrsinnig viele Flüsse sind tierisch vergiftet. Und ja, vielleicht sogar zum Teil, dass so Unternehmen selber so Projekte lancieren. Und dass wir hier einfach die Leute auffordern, dazu so etwas zu machen, dass sie schon dort unten sind und Natur brauchen, die Infrastrukturen, das billige Geld, die billigen Leute, dass sie auch etwas dafür tun, dass dort unten nicht alles kaputt geht.
Gut, ich möchte mich dem nur anschliessen. Und zwar mit einem Aufruf all. Tut euch zusammen, macht etwas, informiert euch. Es ist unsere Aufgabe, Informationskanäle zu schaffen zwischen der ersten und der dritten Welt. Es gibt keine Landesgrenzen in diesen Problemen. Es betrifft uns alle. Im Studio sind sie an der Technik Sabine, der Hermi, die Monika, der Jan, die Anna, der Brasilianer Gideon, der Bernard und der André. Ich möchte am Schluss noch einen Buchhinweis machen, und zwar das Buch «Hohe Schornsteine über den Amazonas» kann euch viele Informationen über das Problem geben. Es ist geschrieben von Helmut Hagemann, «Hohe Schornsteine über den Amazonas», erschienen im Dreisam Verlag Freiburg in Breisgau 1985. Wir hören jetzt zum Schluss ein Stück von der Gruppe «Titans, Titanen».
Ciao. Salut Gidio, merci beaucoup.
Dizem que ela existe pra ajudar. Dizem que ela existe pra proteger. Eu sei que ela pode te parar. Eu sei que ela pode te prender. Polícia para quem precisa. Polícia para quem precisa de polícia. Polícia para quem precisa. Para quem precisa de polícia. Dizem pra você obedecer. Dizem pra você responder. Dizem pra você cooperar. Dizem pra você respeitar. Polícia para quem precisa.
Polícia
para quem precisa de polícia.
Polícia
para quem precisa.
Polícia
para quem precisa de polícia.
Proteger,
eu sei que ela pode
te parar,
eu sei que ela pode
te prender.